Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Goethe hat mal gesagt, ich hatte keine Zeit für einen kurzen Brief, daher schrieb ich dir einen langen. In einem ähnlichen Licht darf man diese Folien betrachten. Ich werde euch einfach bombardieren mit vielen Infos und die dafür möglichst kurz halten. Kurz ein paar Worte über mich. Mein Name ist Wolfgang Silbermeier, ich komme aus Oberösterreich, bin bei Open Talk seit September 2022, bin dort Expert Lead für das Team Konferenzverwaltung. Konferenzverwaltung betrifft alles, was irgendwie mit der Datenhaltung zu tun hat, Management von Meetings und so weiter und so fort. Und ich bin der Organisator für die Release-Erstellung dort. Ich habe in Hagenberg Embedded Systems Design studiert, bin Linuxer schon lange Zeit davor gewesen, seit 2000 circa, bin dort auch Mitbegründer der Voralpen Linux User Group, die es eben seit 2001, glaube ich, mittlerweile gibt, und einer der frühen Rust-Enthusiasten gewesen. Allerdings einer derer, die nicht allzu viel Rust-Evangelist waren. gut, kurzer Überblick drüber. Wer kennt den Open Talk? Okay. Das heißt, es macht schon Sinn, auch da kurz einzusteigen drauf. So sieht Open Talk aus. Es ist im Prinzip eine Videokonferenz-Software mit einer schön ansprechend gestalteten Oberfläche. Es ist freie Software unter der EUPL 1.2, also Copyleft. Es ist datenschutzkonform, selbst hostbar und implementiert ist das Frontend in TypeScript und das Backend in Rust, was auch einer mit der Gründe war, warum ich dazugekommen bin. Und hier ein paar Features, die vielleicht besonders interessant sind an OpenTalk. Das Wichtigste, der Kaffeepausentimer. Den nutzen wir auch ganz gern intern bei uns. Es gibt die Möglichkeit, eine Teilnahmeliste als PDF zu exportieren. Oder auch ein Feature, das wir intern ganz gern nutzen, der sogenannte Redestab, wo nach einer definierten Reihenfolge, das kann alphabetisch, das kann zufällig oder willkürlich sein, jeder Teilnehmer einmalig zum Sprechen kommt und diese Teilnahme aber auch skippen kann. Genau, ein paar Hintergründe, wer steht hinter OpenTalk? Die Firmengruppe Heinlein sagt vielleicht vielen was, denen es nicht sagt, sagt vielleicht dann Mailbox.org was. Mailbox.org ist eine Schwesterfirma zu uns. Es gibt in der Heinlein-Gruppe auch noch Consulting-Schulungen mit der Heinlein-Akademie, Hosting und diverse andere Dienstleistungen. Gut, was hat sich in der letzten Zeit so getan bei uns in der Entwicklung? Also ich habe da ja ganz klar die Sicht der Entwicklung und in meinem Fall insbesondere die Sicht eines Backend-Entwicklers. Andere Entwickler haben natürlich andere Sicht drauf. Das heißt, das ist mein Blick. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen oder zu erzählen. Wir haben zu LiveKit gewechselt als Video-Bridge. Also das heißt, wenn man so ein Video-Meeting hat, dann werden die Medienströme abonniert, geschickt und das dynamisch, je nachdem, was am Bildschirm zu sehen ist und in unterschiedlichen Bitraten und so weiter. Dafür hatten wir früher Software im Einsatz, die Janus Media Gateway hieß. Die hatte allerdings einige Nachteile. Kannst du mich hören? War sehr gängig dort. Wir hatten Probleme, wenn Clients sich reconnected hatten, dass dann das Subscribe auf die Videoströme oder auf die Audioströme nicht mehr zuverlässig funktionierte. Wir hatten sehr häufig so Split-Brain-Situationen, dass sich Gruppen von Personen gehört haben, andere hörten die aber nicht. Und rundherum um den Janus Medien Gateway haben wir selbst sehr viel Logik implementiert gehabt. Beim Umstieg haben wir einen harten Cut gemacht. Ich hatte die Idee, vielleicht eine Übergangsphase zu machen, wo man umswitchen kann zwischen den beiden Backends. Das ist allerdings aufgrund der drastischen Unterschiede zwischen den beiden Herangehensweisen leider nicht möglich gewesen. LiveKit bietet selbst mehr Funktionalität. Das heißt, von diesen Dingen, die wir implementiert hatten, konnten wir einiges entfernen. Dadurch kamen ca. 4000 Zeilen dazu, während 7000 wegkamen. Gleichzeitig war dadurch, dass der Umstieg halt ziemlich drastisch war, auch einiges an Bugfixing im Nachgang nötig. Gerade beim Script-Code sagt einem der Compiler ja nicht unbedingt an allen Stellen, wo man noch genauer hinsehen muss. Das heißt, man muss interaktiv regelmäßig durchtesten, um die ganzen Randfälle, die Bugs alle zu entdecken. Da haben wir sehr zügig versucht, möglichst viel zu fixen und mittlerweile ist die LiveKit-Version erheblich angenehmer zu verwenden, als es die Janus-Version jemals war. Qualitätsverbesserungen. Das Bandbreitenmanagement ist bei Janus direkt integriert. Das ist eine dieser zusätzlichen Funktionalitäten, die wir zum Teil selbst abgedeckt haben. Generell gibt es gute Rückmeldungen. Ich habe hier einen Blogartikel verlinkt. Die Folien sind bereits auf der Vortragsseite. Das heißt, ihr findet dort auch all die Links wieder, die ich hier eingebaut habe. SIP Video. Wer wusste, dass über SIP Video geht? Okay, doch ein paar. Also ich wusste es bis vor wenigen Jahren nicht. Du kannst per Telefoneinwahl über SIP teilnehmen. Es unterstützen nicht alle SIP-Provider, aber wenn es funktioniert, ist es ganz sinnvoll. Wir haben SIP-Video ausgiebig getestet und robust implementiert für Cisco Roomkits. Das heißt, man kann mit den Cisco Roomkits, sei es, dass die über den Cisco Call Manager, also die proprietäre Telefonanlage von Cisco, oder über Asterisk angesprochen werden, kann man mit beiden teilnehmen. Dazu hat mein Kollege Daniel Kerkmann auf den Chemnitzer Linux-Tagen einen schönen Vortrag gehalten. Daraus stammt dieses Bild, was zwischendrin mal Stand der Entwicklung war, wo sie debuggen mussten. Das ist ein sehr spannender Vortrag anzusehen mit einigen Blicken hinter die Kulissen auch. Ein weiteres neues Feature, das vor allem für Schulungen spannend ist, ist das Teilnahmeprotokoll für Schulungen. Das funktioniert so, es wird in regelmäßigen Zeitabständen, mehr oder minder regelmäßigen, ein Bestätigungsdialog für die Teilnehmenden angezeigt. Die müssen den bestätigen. Dieser Checkpoint ist zufällig innerhalb eines Zeitfensters. Man kann sagen, hat jede halbe Stunde oder jede Stunde oder was auch immer. Man kann aber auch sagen, innerhalb von 1 bis 2 Stunden zu einem zufälligen Zeitpunkt soll das jeweils auftauchen. So sieht der Confirmation Dialog aus. Und so sieht das Protokoll dann aus. Das ist jetzt natürlich gefaked. Also ich habe da nicht die ganze Zeit dort gesessen, sondern die Zeiten händisch eingetragen, um so ein langes Protokoll zu generieren. Das sind mal soweit die Features gewesen, die jetzt relativ neu drin sind. Woran wir auch Änderungen vornehmen, ist der Release-Zeitplan. Wir haben bei OpenTalk einen Release-Zyklus von einen Entwicklungszyklus von circa 3 Wochen. Und nach jeder dieser Iterationen gab es ein Release, allerdings auch nochmal mit einer Verzögerung von einer Iteration. Das heißt, 3 Wochen waren im Prinzip für die QA reserviert, die dann Zeit hatte, die Fehler zurückzumelden. Die Entwickler mussten die dann beheben und dann gab es einen neuen Test. Das hatte den großen Nachteil, dass die Entwickler bei der Entwicklung des nachfolgenden Features die Arbeit unterbrechen mussten, um Bugs zu fixen. Das heißt, dieses Sliding Window wurde regelmäßig mit Context Switches gefüllt und wir schafften es leider trotzdem dann häufig nicht, die Bugfixes zeitgemäß auszuliefern. Wir stellen um auf einen Release pro Quartal. Der Entwicklungszyklus, also diese dreiwöchigen Entwicklungsiterationen, davon reihen wir 4 aneinander und zur Quartalsgrenze endet dieser Zyklus. Im Nachgang findet dann die Stabilisierung, sprich QA-Tests, Bugfixing von bereits bekannten Bugs statt. So sieht das in etwa aus vom Ablauf. Wir haben eine einmal, zweimal, dreimal, viermal Iterationssprint, also Entwicklungssprint. Dann gibt es eine Beta-Version, dann die Stabilisierung mit final einem Release-Candidate. Der sollte typischerweise dann frei von bekannten Bugs sein, zumindest von Release-Critical-Bugs. Und dann finalisieren wir das, wobei finalisieren in diesem Fall bedeutet, Versionsnummer umschreiben in den Dokumentationen, in den Docker Compose Files und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist jetzt keine inhaltliche Entwicklungsarbeit mehr, sondern im Prinzip nur noch der Stempel drauf. In dieser Zeit finden bereits die folgenden Entwicklungszyklen statt, wobei hier immer die Stabilisierung Priorität hat. Das heißt, man kann diesen Zyklus oder diese Iteration gezielt für das aufwenden und die Entwickler können hier relativ konsistent an den Features direkt entwickeln. Genau. Was tut sich im Bereich Installation und Administration? Das ist jetzt ein Ausblick, das ist jetzt noch nicht da oder noch nicht verfügbar. Wir hatten bisher OT-Setup. OT-Setup ist im Prinzip ein Repository mit viel Dokumentation und Docker Compose Files. Allerdings relativ starr und schwer zu maintainen. Etwas ansprechend oder anspruchsvoller zu konfigurieren. OpenTalk Compose wird im Prinzip der dedizierte Nachfolger dafür, sollte erheblich einfacher werden. Da gibt es im Prinzip zunächst einen Container, der hochgefahren wird, um die anderen vorzuprovisionieren oder die Konfiguration zu schreiben, die dann konsistent über die ganze Komposition hinweg angewendet wird. Weniger händisch und besser konfigurierbar, genau. So, was tut sich noch hinter den Kulissen? Das ist jetzt der Blick in die Entwicklung rein. Wir führen Quellcode aus 2 verschiedenen Repositories zusammen. Wir hatten bisher den OpenTalk Controller, das war die frei verfügbare Version. Daneben gab es die Komponente OpenTalk Controller Enterprise. Also Controller ist die serverseitige Komponente, die sowohl das Management der Meetings übernimmt, also sprich die Meetings anlegen, die Meetings bearbeiten, Zeitpunkt, Titel und so weiter und so fort, als auch das Meeting abhält, also wo sich die Clients hinverbinden während des Meetings. Neben dem OpenTalk Controller gab es eben den Controller Enterprise. Da hatten wir den Code nochmal eingebunden als Git Submodule. Und es gab noch 2 zusätzliche Module: den Redestab, der war eben Teil davon, und die revisionssicheren Abstimmungen. Zusätzlich noch ein bisschen Glue-Code und regelmäßig mussten wir das synchronisieren. Wir hatten einen Canary-Job, der immer dann fehlschlug, wenn die Synchronisation nicht automatisierbar ablief, aber muss man wieder händisch ran und es gab dann auch immer wieder die Unklarheit, was läuft jetzt auf dem Testsystem gerade, ist das aktuell und so weiter. Daher überführen wir die Inhalte von dem OpenTalk Controller Enterprise in den OpenTalk Controller, das heißt Redestab und dieses Voting werden Teil vom Controller Enterprise und den OpenTalk Controller Enterprise lassen wir auslaufen. Was tut sich bei Refactorings? Was wir neu haben, wir hatten früher PDF-Reports mit einer Library namens GenPDF, die allerdings unmaintained war und sehr, etwas schwierig zu handhaben von der API. Man zeichnet im Prinzip den Text direkt an die Position ins PDF rein. Wir haben da jetzt umgeschaltet auf Typest. Die Erfahrung damit war sehr positiv. Die Generierung funktioniert komplett in Memory und ist überraschend schnell. Und was wir gemacht haben, sind Snapshot-Tests mit Insta. Also Insta ist eine Library, nicht Instagram, sondern eine Library, die verifiziert im Prinzip den abgelegten erwarteten Output gegenüber das, was der Code generiert. Was wir machen ist, wir generieren in Memory mit Typest diese Reports, lesen dann die ASCII-Repräsentation davon ein und das ist der Snapshot, den wir rumliegen haben. Ist jetzt nicht perfekt, aber schützt zumindest gegen unbeabsichtigte Änderungen im Aufbau des PDFs. Genau, habe ich schon gezeigt, also das ist schon mit Typest generiert. Nächstes Kapitel ist der Bereich OIDC. Wir hatten da eine Altlast, die uns auch sehr häufig zurückgemeldet wurde, nämlich wir sind nur mit Keycloak und nicht generell mit OIDC kompatibel. Das hat auch einen Großteil der Entwickler, mich inklusive, gestört. Blocker dafür, wir hatten fix einprogrammierte Endpoint-URLs für OIDC-Abfragen, die eigentlich über die OIDC-Discovery laufen sollten. Wir haben die Account-Suche. Wenn ich jetzt jemanden zu einem Meeting einlade, dann fragt ein Request beim Keycloak nach. Und wir haben gewisse Requirements, was in den JSON-Web-Tokens, die vom Keycloak ausgestellt werden, drin sein sollte. Und das ergibt, dass wir nur eine sehr eingeschränkte Auswahl an Outflows abdecken können. Künftig werden diese Endpoint-URLs über die OIDC-Discovery abgefragt. Das ist gerade aktuell im Umbau. Die Account-Suche wird konfigurierbar. Es wird so sein, dass man zunächst mal die Option hat, will man diese Keycloak-Account-Suche nutzen oder will man sie nicht nutzen. Aber es ist natürlich alles offen bezüglich weiterer Implementierungen. Und dadurch werden auch weitere Outflows möglich. Beispielsweise der Device-Outflow. Weiß nicht, wie vertraut das Publikum hier ist. Device-Outflow kann man nutzen, beispielsweise um Command-Line-Clients oder Geräte ohne oder mit kleinem Display zu autorisieren. Gut, Datentypen. Wir hatten die Datentypen bis vor nicht allzu langer Zeit beisammen mit dem Controller. Es gibt dann separat noch die Komponenten Recorder und Obelisk. Beide wählen sich in die Konferenz mit ein und sprechen auch mit dem Controller. Die Datentypen dafür haben wir rausgezogen in ein separates Repository. Und das wird auch auf crates.io gepublished. Das heißt, man kann das einfach in eigene Implementierungen künftig auch einbinden und die Datentypen nutzen. Wir arbeiten aber noch weiter dran, eine Rust-Client-Bibliothek zu erweitern. Ist in einer frühen Entwicklungsphase, hat aber den Support für den Device-Outflow und ist die Basis für auch unabhängige Clients. Technisch haben wir im Hintergrund eine Bibliothek gebaut, die heißt HTTP-Requests-Derived. Da gehe ich jetzt gar nicht so ins Detail. Ich zeige schnell ein paar Codebeispiele. Das ist ein Beispiel, wie man den GET-Request modellieren kann. Das heißt, ist jetzt schon ja, Rust-lastig, das heißt, das muss man schon fast verstehen, aber man leitet von diesem HTTP-Request ab, modelliert, welche Methode soll es sein, wie soll die Antwort interpretiert werden und wie ist der Pfad, an den ich die schicke. Und so würde dieser Request dann ausgeführt. Also das heißt, man instanziert diesen Request-Client mit der API-URL und sagt dann client.execute mit diesem Request asynchron und kriegt die Antwort zurück. Das Gleiche geht natürlich auch mit Patch. In dem Fall kann ich jetzt hier noch einen Request-Body ausweisen, den ich mitschicke. Da muss man halt dann mitschicken, was man ändern möchte. Und hier ist beispielsweise noch die Suche mit einem GET-Parameter. Moment, ich sehe gerade Body, das sollte eigentlich nicht Body sein. Ah doch, sollte es sein. Das wird in den Body verlagert, damit es in den Logs nicht zu sehen ist. Genau. Langfristige Vision ist auch da, dann noch einen Convenience-Client zu haben, der diese Anfragen mit solchen Methoden abbilden kann. Das ist allerdings noch etwas im Fluss, wie das tatsächlich dann ausgestaltet wird. Was wir auch haben, ist die OpenAPI-Definition mit an Bord. Das heißt, der Controller hat die mit eingebaut, lässt sich allerdings abschalten und ein Swagger-UI ist auch mit drin. Sieht so aus. Beim Recorder und beim Obelisk, der das Call-In übernimmt, hat sich auch einiges getan. Dort gibt es auch eine neue Bibliothek, OpenTalk Compositor. Die macht diese Zusammensetzung von den angezeigten Bildern mit den Namen drüber, von der Uhrzeit im Meeting und so weiter. Die wird jetzt gemeinsam genutzt, sodass der Recorder und der Obelisk ein einheitliches Rendering zeigen. Wir haben einige C-Bibliotheken durch Rust ersetzt, das heißt, dieses PJ-Project ist komplett ersetzt, das ist im Bereich der SIP-Kommunikation im Einsatz und die Verwendung von GStreamer ist drastisch reduziert auf ganz wenig Bereiche. Wir haben dadurch gesehen erheblich weniger Laufzeit-Bugs, also alles schon zur Compile-Zeit abgefangen und die ungültigen Zustände werden erheblich besser handhabbar. Wir generieren die Call-Ins-Ansagen mittlerweile mit Piper. Genau, und es gibt ein Outlook-Plugin, schon seit längerem, das allerdings mehr schlecht als recht gewartet ist. Problem war da veraltete Technologie. Ich gehe da jetzt relativ schnell drüber, wie gesagt, für den kurzen Brief fehlte mir die Zeit. Wir schreiben das aktuell neu mit der aktuellen Technologie, webbasiert. Ein kurzer Sneak Peek, das ist allerdings very early. Könnte auch die Basis sein dann für Thunderbird-Plugin. CI, ich glaube, da gehe ich jetzt einfach drüber. Wir arbeiten an architekturellen Verbesserungen, um besser skalieren zu können, insbesondere wenn es um sehr viele Meetings geht parallel. Auch das ist aktuell im Gange, wird demnächst dann umgesetzt, wird schon umgesetzt, kommt dann im Laufe des Jahres noch. Community und Open Source, das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen. Mein Selbstverständnis, bevor ich zu OpenTalk kam, war, Quellcode ist öffentlich verfügbar, Issues, Merge Requests können öffentlich beigetragen werden. Nope, war damals nicht so. Allerdings hat sich sehr viel getan. Wir haben OpenTalk als im Code veröffentlicht. Wir synchronisieren das aktuell nur in eine Richtung raus, auf Open Code. Und wir haben Community-Treffpunkte geschaffen, Matrix Space und Mailinglisten. Aber die Entwicklung ist immer noch so gut wie ausschließlich intern. Keine Tickets oder Merge-Requests sind öffentlich einsehbar, geschweige denn erstellbar. Und die GitLab-Instanz intern, die ist nicht für den erwarteten Traffic gerüstet. Historie, Heinlein war zwar immer eine Firma mit sehr großer Nähe zu Open Source, aber immer auf der Nutzerseite. Also das heißt, selbst Software produziert wurde wenig. Damals wurde der konservative Ansatz genommen, Konfiguration alles zu machen und sukzessive öffnen. Wir arbeiten dran, den GitLab umzusiedeln und werden dann schrittweise öffentlich schalten, was möglich wird. Genau. So, ganz kurz noch. Ich heiße herzlich willkommen die Open Cloud bei uns in der Gruppe. Die haben heute einen Vortrag im gleichen Saal um 18 Uhr. Unbedingt anschauen. Und es gibt einen neuen Schulungskurs für OpenTalk Administration in der Heinlein Akademie. Dankeschön. Fragen? Ja, fangen wir da rein an, bitte. Ja, also die Frage war, BigBlueButton wurde angetestet, hat ganz gut funktioniert. Warum hätte man stattdessen OpenTalk nehmen sollen? Im Endeffekt, der Nutzer selbst sieht halt hauptsächlich die Oberfläche, das heißt, das ist starke Geschmacksfrage. Es gibt viele Leute, denen OpenTalk ganz gut gefällt, es gibt auch viele Leute, denen BigBlueButton gut gefällt. Bei BigBlueButton ist dahinter eine etwas schwerfälligere Maschinerie, sage ich mal, von der Technologie her. Wir sehen bei uns, selbst mit vielen Räumen, langweilen sich die Server häufig. Also das heißt, dadurch, dass wir idiomatisches Rust nutzen, kommt von Haus aus schon, gerade was viel Volumen betrifft, eine sehr schlanke und flotte Lösung raus. Aber ja, wie gesagt, ausprobieren und entscheiden für das, was man selbst am besten findet. Also genau, die Feststellung war gerade, die Installation musste mit Hardware beworfen werden, um ordentlich zu funktionieren. Ja, Hardware-Beschleunigung hilft bei Video, bei dem restlichen hilft wirklich Rechenpower oder eben schlanke Implementierung. Aber zudem kenne ich auch BigBlueButton technisch zu wenig, um das jetzt abschließend beurteilen zu können. Nächste Frage. Ja. Also tatsächlich kann man das jetzt schon sehr gut testen. Die große Umstrukturierung ist der Raumserver. Alles andere sollte sich eigentlich wenig bemerkbar machen. Also ja, sorry, Frage wiederholen. Die Frage war, wir scheinen in einer Umbruchsphase zu sein, Umstrukturierung. Und bis wann ist der Zeithorizont für diese Umstellung? Also das ist der große Punkt. Der wird mit Sicherheit dieses Jahr kommen. Recht viel genauer möchte ich jetzt nicht versprechen, aber wir bemühen uns natürlich, möglichst flott fertig zu werden. Der ist hauptsächlich dann relevant, wenn es um die Skalierung geht, viele Räume oder große Räume. Geht sich noch eine Frage aus? Bitte. Ja. Ja, genau. Also ich wiederhole mal die Frage. Also die Frage war nach der verschlossenen Entwicklung hinter den eigenen Türen. Diese Installation unseres internen Git-Servers und die Konfiguration, das war alles gesetzt, als ich beigetreten bin. Meine Erwartungshaltung war ja eben, wie gesagt, auch eine andere. Ich arbeite seitdem sukzessive darauf hin. Das habe ich jetzt in den Folien geschrieben, leider nicht zur Gänze zeigen können, weil ich mich beeilt habe. Vielleicht einfach nachlesen. Also es gab Personaländerungen, die da Dinge vielleicht entblockt haben. Und ja, man muss versuchen, den Mitarbeitenden die Sorgen und Ängste ein wenig zu nehmen. Aber es kommen halt bei dieser damaligen Neugründung einige Leute einfach nicht aus diesem Open-Source-Entwicklungsumfeld und sind dadurch auch nicht vertraut gewesen mit dem, wie ist es, so zu arbeiten in der Öffentlichkeit? Wie fühlt man sich da? Bitte. Um das jetzt kurz zu halten, weiß nicht, wie ich es wiederholen kann. Es gibt ein Commitment zur vollständigen Öffnung all der relevanten Bereiche und wir treiben das weiter voran. Bitte. Gibt's, die sind allerdings tatsächlich ein Bereich, der nicht, also ja, die Frage war, es wurde auf Docker Compose Files referenziert, gibt es auch Helm Charts? Die Antwort, die gibt es bei uns intern, die sind allerdings tatsächlich, was das zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich an Enterprise-Kunden rausgegeben wird. Da gibt es allerdings dann auch engmaschige Betreuung von unseren internen Experten für Kubernetes und Co., zu denen ich nicht gehöre. Daniel? Wiederhole ich jetzt nicht extra, weil es relativ lang war. Aber es zielt wieder auf das Commitment ab, ja. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann herzlichen Dank und viel Spaß auf den Grazer Linux-Tagen noch.